Deutschlandfunk. Der Tag.
Oh, Moment. Was ist das? Das ist eine neue Stimme im Podcast von Der Tag und es ist meine. Hallo, ich bin Sonja Meschkat, nicht ganz neu im Radio und beim Podcasten. Bei Deutschlandfunk Nova mache ich das gerne und regelmäßig. Und ab jetzt bin ich auch im Team von Der Tag und ich freue mich drauf. Hallo schon mal an dieser Stelle. Wir gucken heute am 11. Juni nochmal genauer auf dieses eine Wort in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da heißt es ja unter anderem, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Und dieses Wort Rasse, das empfinden viele Menschen, auch PolitikerInnen, schon länger als unangebracht. Die Grünen machen sich ja gerade stark dafür, dass Rasse gestrichen wird aus dem Grundgesetz. Gerade vom Hintergrund des gewaltsamen Todes von George Floyd bekommt eben genau diese Diskussion noch mal mehr Antrieb, auch noch mal mehr Auftrieb. Und warum dieses Wort überhaupt im Grundgesetz steht, was sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes dabei gedacht haben, unsere Korrespondentin Gudula Geuter kennt die Hintergründe. Ein weiteres Thema bei der Tag ist die Diskussion um eine Strafrechtsverschärfung bei sexuellem Missbrauch von Kindern. Paul Ziemiak, das ist der Generalsekretär der CDU, der hat heute im Deutschlandfunk härtere Strafen gefordert.
Es ist nicht die eine Maßnahme und die Verschärfung des Strafrahmens als auch der Mindeststrafe führt nicht dazu, dass es diese Verbrechen nicht mehr gibt, aber sie kann eine Möglichkeit sein von vielen verschiedenen, um eben gegen Kinderpornografie und gegen sexuellen Missbrauch an Kindern vorzugehen.
Hilft das? Also helfen härtere Strafen? Oder wo hakt es denn eigentlich, um Kinder eben besser zu schützen, besser zu unterstützen, ihnen auch präventiv zu helfen? Darüber habe ich gesprochen mit Martina Huxoll von Ahn, das ist die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Sonja Meschkat. Danke fürs Dabeisein. Okay, es gibt Spannenderes, als sich Grundgesetztexte vorlesen zu lassen, aber es muss an dieser Stelle sein, weil es eben um eine wichtige Debatte geht. Nämlich darum, ob das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Die Grünen fordern das ja, weil das dem Geist der Verfassung widerspreche, so ist die Argumentation. Und es ist eben eine direkte Reaktion auf die Antirassismus-Demos in Deutschland. Es geht konkret um Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes. Darin steht, jetzt kommt der Text: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Jetzt wissen wir, es gibt keine Rassen. Und deshalb wollen wir eigentlich noch mal genauer hinsehen und verstehen, warum dieses problematische Wort überhaupt in unserem Grundgesetz auftaucht. Ich habe drüber gesprochen mit Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und wir klären jetzt erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich warum das Wort Rasse problematisch ist.
Ja, diejenigen, die es problematisch finden, die sagen, es gibt bei Menschen halt keine Rasse. Das ist auch biologisch, anthropologisch überhaupt keine Frage oder zumindest sehr herrschende Lehre, dass der Begriff einfach auf den Menschen nicht passt. Die Unterschiede sind nicht so groß und es gibt teilweise zwischen einzelnen Menschen zwar größere genetische Unterschiede, die laufen dann aber gerade nicht entlang solcher üblichen Unterscheidungskriterien wie etwa Hautfarbe, sondern innerhalb solcher Gruppen. Also das ist einmal die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, so ein Konstrukt zu verwenden? Und die zweite Frage ist, was transportiert man damit? Und da ist es natürlich so, dass man bei Rasse da auch Rassevorstellungen mit transportiert, diese Jahrzehnte, jahrhundertelange Vorstellung, dass es ein besser oder schlechter Über- oder Unterordnung gibt. Und die, die das Wort jetzt gestrichen sehen wollen, die meinen eben, dass solche Vorstellungen da mit transportiert würden und verfestigt würden, was man gerade nicht will.
Warum haben denn die Grundgesetzmacher, Macherinnen dieses Wort Rasse überhaupt reingeschrieben in diesen Text? Warum war das damals wichtig?
wie weit man da davon ausgegangen ist, dass es überhaupt eine Rasse bei Menschen geben kann, das kann ich nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, ob man das klar beantworten kann. Mhm. Das Justizministerium sagt, nein, das wollten die nicht. Die hätten sich das damit nicht zu eigen gemacht, das Konzept, dass es das gibt. Aber was klar ist, egal ob sie das jetzt geglaubt haben oder nicht, was völlig klar ist, ist, dass es eine Antwort ist auf den Rassenwahn des Nationalsozialismus, dass man eben verhindern wollte, dass es so ein Differenzierungskriterium gibt und eben es nicht ein Diskriminierungsgrund sein sollte. Man kann ja auch sagen, die vermeintliche Rasse, damit hätte man es dann aufgefangen. Mhm. Das heißt, es ist ganz bestimmt nicht so, dass man damit das Konzept verfestigen wollte, sondern im Gegenteil, dass man das abwehren wollte.
Aber das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich eben auch noch mal drüber gestolpert bin, weil ich gedacht habe, mit diesem Begriff Rasse ein Zeichen gegen Rassenwahn setzen, also so hat sich ja die Sprecherin des Justizministeriums geäußert. Das klingt erstmal unlogisch, weil das haben wir ja auch gerade schon gesagt, ne? Es gibt keine Rassen. Also wie kann man diesen vermeintlichen Widerspruch zumindest im Kopf jetzt erstmal auflösen? Das fällt mir noch ein bisschen schwer.
Ja, das finde ich ist vielschichtig. Also die eine Frage ist, wenn ich von Rassismus rede, denke ich dann nicht Rasse mit?
Weil das Wort jetzt, da auch schon mit drin steckt.
Ja, und weil man das nur versteht, das Wort Rassismus, wenn es anknüpft an eine Vorstellung von Rasse, sonst was soll das sonst sein? Also es gibt natürlich auch Leute, die Muslimfeindlichkeit unter Rassismus stellen, aber da wird es dann konturlos. Also ich muss ja mich auf ein Konzept beziehen, das ich ablehne. Und es gibt natürlich jetzt viele, die sagen, bei dem Wort Rassismus liegt schon die Ablehnung des Konzepts mit drin. Das ist aber viel verlangt. Und da sagt eben zum Beispiel Horst Seehofer gestern in einer Pressekonferenz, der das, glaube ich, auch erstmal die Unterscheidung gar nicht verstanden hat, muss man dazu sagen,
okay,
dass wenn man jetzt dieses Wort Rasse streicht oder ersetzt, dass das möglicherweise ja auch im Ausland oder sowas das Signal senden könnte, dass man eben rassistische Diskriminierung nicht mehr ahnden will oder nicht mehr verbieten will auf die Weise. Das ist natürlich nicht gemeint, aber daran sieht man eben nochmal, wie komplex die ganze Geschichte ist. Und es gibt noch eine andere Interpretation, dass man eben sagt, Rasse gibt es eben auch in einem anderen Konzept, nämlich in einem soziologischen Konzept. Also in den USA geht man viel weniger abwehrend, kritisch, aber nicht so abwehrend mit dem Begriff um, weil es eben mehr als gesellschaftliches Konstrukt gesehen wird, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat. Und da hat zum Beispiel Emilia Reuk, die Soziologin bei uns im Sender, gesagt, man würde ja auch nicht das Wort Gender ersetzen, nur weil sich nicht jeder in einer bestimmten Form wiederfindet. Man braucht das Wort, um sich damit auseinandersetzen zu können. Das sind also für eine ganz komplexe Diskussion auch verschiedene gedankliche Herangehensweisen, wo man sich ganz schwer findet.
Diese Forderung, dass eben dieses Wort endlich mal raus soll aus dem Grundgesetz, diese Forderung gibt es ja schon lange. Warum kommt man da eigentlich nicht weiter? Also wo ist der Knackpunkt?
Ich glaube, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass da konstruktivere Lösungen gesucht werden und es breitere Mehrheiten dafür sich abzeichnen, wobei ich die echte Mehrheit, die Zweidrittelmehrheit, die nötig wäre, noch nicht sehe. Es ist aber eben natürlich so, dass man die rassistische Diskriminierung nicht gestrichen haben will. Mhm. Und deswegen, und dass das Grundgesetz ein historisch gewachsener Text ist und man das jetzt nicht immer auf den neuesten sprachlichen PC-Stand stellen muss oder sollte. Das heißt, wenn man eben nicht sagt, dass damit transportiert werden sollte, das Konzept der Rasse, dann sollte man es lassen, wie es ist. Wenn man das befürchtet, dann ist das ein Grund, das zu ändern. Und da gibt es eben jetzt tatsächlich verschiedene Vorschläge. Das sind neben den Grünen auch die Linkspartei, die es auch schon lange fordert. Es ist jetzt neuerdings auch die FDP, die wohl gerade an einem eigenen Entwurf sitzt, den es aber noch nicht gibt. Es sind mindestens Teile der SPD, wobei eben auch Justizministerin Lambrecht da sehr skeptisch ist. Und dann muss man sich eben auch über Alternativen unterhalten und daran hängt es eben auch.
Ich würde trotzdem gerne nochmal bei diesem Punkt bleiben. Also, dass da bisher immer noch nichts passiert ist, liegt das gegebenenfalls auch daran, dass viele Politiker, Politikerinnen nicht von Rassismus betroffen sind? Könnte das ein Grund sein?
Das könnte nur dann ein Grund sein, wenn die Leute das nicht problematisch, also wenn es den Leuten egal ist. Und das glaube ich nicht. Das kann jetzt natürlich sein, dass das so viel Aufmerksamkeit erhält, weil Leuten klar ist, dass das auch gesellschaftlich wichtig ist. Aber ich glaube, das war vorher kein Desinteresse, sondern das war eine unterschiedliche Interpretation dieses Wortes in der Verfassung. Also das, was ich eben beschrieben habe, dass man da unterschiedlich drauf zugehen kann, ohne jetzt ein Freund des Rassenwahns zu sein, scheint mir die wahrscheinlichere Interpretation.
Können wir noch mal ein bisschen genauer auf die Reaktionen der anderen Parteien gucken? Also es ist ja originär ein Vorschlag der Grünen. Wie wird der denn aufgenommen mehrheitlich?
Die Grünen verfolgen das schon lange. Die Linke sagt jetzt, dass sie das auch seit vor 10 Jahren schon mal gefordert hat. Wobei ich das in der Zwischenzeit von der Linken nicht mehr so laut gehört habe wie von den Grünen. Die FDP, wie gesagt, arbeitet selber gerade an einem Entwurf. Und da werden eben die Unterschiede interessant. Und das ist auch ganz interessant. Also es gibt eben Leute, die zum Beispiel jetzt fordern, dass man Rasse durch Ethnie ersetzt. Und das ist aber ein ganz anderer Begriff. Das ist im Zweifel ein engerer Begriff, womit dann weniger gemeint wäre, auch als Unterscheidungsmerkmal. Andere sagen rassistische Diskriminierung und solche aufgrund, und dann kommen all die anderen Wörter, die in diesem Artikel 3 Absatz 3 stehen. Das heißt, im Moment gibt es viele positive Reaktionen auf diese Forderung abzuschaffen. Die Union hält sich ziemlich zurück. Ich hatte ja schon gesagt, Horst Seehofer ist da skeptisch, hat aber auch gesagt, er verschließt sich der Diskussion nicht. Die einzigen, die klar gegen eine Änderung sind, ist die AfD. Da hat sich Stefan Brandner geäußert, hat gesagt, entweder es gäbe Rassen oder es gäbe sie nicht, dann gäbe es auch keinen Rassismus. Das ist die sozusagen sehr einfache Antwort.
Es geht aber eben nicht darum, dass man es jetzt, wenn das tatsächlich passieren würde, eben diesen Begriff einfach streicht, sondern es geht wirklich darum, dass dann an dieser Stelle ein anderes Wort steht. Also zum Beispiel Ethnie. Es geht nicht darum, da einfach eine Lücke zu lassen dann.
Nee, also ein Vorschlag, der von mehreren Seiten kommt, ist, dass man eben sagt, niemand darf rassistisch oder wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und so weiter. Das ist eine Formulierung, die öfter fällt. Ich habe jetzt kürzlich einfach im Bekanntenkreis den Vorschlag gehört, der mir gut gefiel, wegen seiner vermeintlichen Rasse das einzuführen, um klarzumachen, dass man damit das Konzept nicht verfolgt. Einfach zu streichen gibt es auch, weil es ja schon Heimat, Herkunft, Abstammung gibt. Aber damit ist auch nicht alles abgedeckt.
Dann, Gulula, sag uns nochmal zum Schluss eine Einschätzung. Also was glaubst du, sind wir da tatsächlich jetzt einen Schritt weiter, nicht nur in der Diskussion, sondern auch auf dem Weg dahin, dieses Wort gegebenenfalls zu streichen? Und was bräuchten wir dafür? Du hast ja eben schon die Zweidrittelmehrheit erwähnt.
Wir bräuchten eine Zweidrittelmehrheit und wir bräuchten in einer Koalition beide Koalitionspartner. Und das heißt hier die CDU, CSU. Das sehe ich noch nicht. Das ist aber nicht völlig ausgeschlossen, da sich ja gerade breite Mehrheiten da anderweitig formieren. Meine Prognose wäre eher, dass das ein Thema ist, das in einem späteren Koalitionsvertrag auf die Agenda kommt.
Gudula, vielen Dank fürs Gespräch. Bis bald.
Dir auch.
Helfen härtere Strafen, um etwas zu tun gegen sexuellen Missbrauch an Kindern? Diese Diskussion ploppt gerade wieder auf und das hat natürlich und eben auch leider etwas zu tun mit den vielen, vielen Fällen sexuell missbrauchter Kinder, von denen wir in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben, in Bergisch Gladbach, in Lüchte oder zuletzt eben in Münster. Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, hat sich heute dazu positioniert, hier im Deutschlandfunk. Für ihn sind härtere Strafen unerlässlich und er will auch, dass diejenigen härter bestraft werden, die Material besitzen oder verbreiten, in denen Kinder schwer und schwerstens missbraucht werden. Die Justizministerin von der SPD, Christine Lambrecht, die sieht es anders. Härtere Strafen würden nichts bringen. Diese Meinung vertritt sie. Es sei wichtiger, dass die Ermittler besser ausgestattet werden, um eben auch besser ermitteln zu können. Was würde jetzt tatsächlich helfen? Also diese härteren Strafen? Oder kann man das so absolut und endgültig gar nicht beantworten? Martina Huxoll von Ahn vom Kinderschutzbund hat mir heute erklärt, wo es hakt und was getan werden müsste. Höhere Strafen lehnt sie grundsätzlich nicht ab, aber es gibt eben auch ein Aber.
Also im Grundsatz finde ich es korrekt, dass überprüft wird, ob sozusagen die Einordnung heute richtig ist, und zwar jetzt aber tatsächlich mit Sicht auch auf die Betroffenen, weil wenn natürlich Verfahren mit Freisprüchen oder Bewährungsstrafen enden, dann ist das ein sehr schlechtes Signal sozusagen an diejenigen, die betroffen sind von den Vorfällen. Und ich finde auch gerade im Bereich des Besitzes von Kinderpornografie, wobei wir eher von Missbrauchsdarstellungen heute sprechen, ist auf jeden Fall zu überprüfen, ob man da nicht das Strafmaß erhöhen muss sozusagen. Allerdings muss man sagen, Strafrechtsverschärfungen haben keine im engeren Sinne abschreckende Wirkung und werden insofern auch keine wirklich generalpräventive Wirkung entfalten.
Was heißt das denn konkret oder was wäre eigentlich Ihrer Meinung nach dann der bessere Ansatz?
Also ich glaube, dass wir sehr viel mehr in den Bereich der Prävention investieren müssen, dass wir dazu auch mehr Verbindlichkeit brauchen, dass eben auch Kommunen, die Bundesländer verpflichtet sind, für diesen Bereich Geld zur Verfügung zu stellen. Und Prävention heißt dann natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite nochmal eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne insgesamt. Das heißt dann aber auch, wir haben ja funktionierende Präventionsprogramme, wo Kinder lernen, dass es gute und schlechte Geheimnisse gibt, dass es gute und schlechte Gefühle gibt, dass sie ein Recht auf Hilfe haben, wenn ihnen so etwas passiert, die Kinder stärken wollen. Und das Dritte ist, dass wir nochmal eine ganz andere Fortbildungsoffensive brauchen, also gerade für Personal, ich sag mal in Kindertageseinrichtungen, in Schulen, aber wir können auch den Sportbereich oder Ähnliches mit dazu nehmen. Und was wir bis heute nicht haben, ist eine feste Verankerung dieser Thematik in einschlägigen Ausbildungen oder Studiengängen.
Das ist also ein festgesetztes Thema ist im Endeffekt.
Genau.
Ich würde gerne noch mal mit Ihnen gucken auf das ganz generelle Problem. Also was sagen Sie, was ist das generelle Problem bei sexuellem Missbrauch von Kindern, dass zu wenig Fälle auch entdeckt werden?
Also ich sag's mal so, natürlich ist das wichtig, dass es aufmerksame Erwachsene gibt, die auch den Kindern als Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen. Aber ein, wie soll ich mal sagen, konstituierendes Merkmal von sexualisierter Gewalt ist, dass die Täter oder auch Täter, es gibt ja auch einen Anteil an Frauentäterinnen, die Kinder unter Geheimhaltungsdruck setzen, dass sie ihnen drohen, dass ganz schlimme Dinge passieren, wenn sie jemandem sich anvertrauen sollten. Und das ist etwas, das wirkt, weshalb viele Kinder nicht in der Lage sind, tatsächlich darüber zu sprechen. Es ist immer ein bisschen abhängig davon, habe ich vertrauensvolle Personen in meinem Umfeld, die erleichtern das. Und je kleiner die Kinder sind, desto mehr fehlen ihnen die Worte, ein, ich sag mal, unvorstellbares Geschehen auch berichten zu können. Und das ist ein grundsätzliches Problem und das ist auch das Problem, das muss man nochmal sagen, bei Strafverfahren, weil oft gibt es ja keine Beweise im Sinne von körperlichen Schädigungen oder so. Das heißt, die kindlichen Opfer sind sozusagen gleichzeitig die Zeugen und dann wird es ja immer schwierig oder ihre Glaubwürdigkeit wird immer sehr schnell in Frage gestellt, sodass dann viele Verfahren einfach auch eingestellt werden müssen und zwar nach
einfach dem weil man dem Kind nicht glaubt oder weil man vielleicht denkt, das hat jetzt irgendwie eine überbordene Fantasie oder
ganz ja genau genau okay. Also es gibt heute richtig Gutachter, die Glaubwürdigkeitsgutachten erstellen, also ist das zu glauben, was die Kinder da erzählen, und wenn man eben, dann werden einfach Verfahren eingestellt aus Mangel an Beweisen. Das ist unser rechtsstaatliches Prinzip, was dann nicht zwangsläufig heißt, dass es keine Vorfälle gegeben hat, aber dass sie eben nicht zu beweisen sind. Und das ist ein großes Problem in dem Bereich.
Sie haben jetzt gerade diese Vertrauensbildung ja auch angesprochen. Mhm. Also das Kind müsste im Endeffekt ja erstmal Vertrauen fassen, wiederum zu einem anderen Erwachsenen.
Ja.
Das ist so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, da könnte es vielleicht auch schwierig werden, weil im Zweifelsfall ist das Kind ja missbraucht worden von einem anderen Erwachsenen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für das Kind sehr, sehr schwierig ist, sich dann wiederum einem anderen Erwachsenen anzuvertrauen, wenn es eben durch einen anderen missbraucht wurde, also extrem negative und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ist das vielleicht auch ein Problem oder ein Punkt, wo Sie sagen, da kommen wir irgendwie in einen Bereich, wo wir auch nicht so genau wissen, wie wir diese Vertrauensbildung besser angehen können?
Mhm. Also Kinder suchen sich am Ende Personen, denen sie vertrauen, aus ihrem Gefühl heraus. Also ich sag mal, das größte Problem ist, dass wir ja die meisten Fälle sexuellen Missbrauchs tatsächlich innerhalb der Familie haben. Und wenn sogar der eigene Vater oder Stiefvater oder Opa der Täter ist, also je enger die Beziehung ist, desto mehr bringt es Kinder ja auch in einen Loyalitätskonflikt, weil sie haben ja auch eine emotionale Bindung zu dieser Person und trotzdem macht die mit ihnen etwas, was sie nicht wollen, was sie nicht einordnen können und sie wollen, dass das aufhört und trotzdem haben sie ja auch gute Gefühle zu diesen Personen. Und das ist ein Konflikt, in dem Kinder stecken, die es ihnen eben gerade, also je näher die Person sozusagen in ihrem Leben an ihnen ist, umso schwieriger ist es für Kinder, das tatsächlich offen zu machen. Also bei, ich sag mal, sexualisierter Gewalt durch Personen, die einfach nicht so aus dem Nahbereich kommen, da ist auch eine Aufdeckungsquote immer höher. Aber wir wissen eben, es gibt ein riesiges Dunkelfeld eben aufgrund dieser Konstellation, die ich eben beschrieben habe.
Welche Strukturen müsste man denn dann aufbrechen oder wo müsste man Strukturen verbessern, um wirklich auch nachhaltig einfach nicht nur etwas zu verändern, sondern eben auch präventiv arbeiten zu können?
Also das eine ist, dass eben wir Präventionsangebote für Kinder brauchen, wo ihnen eben übermittelt wird, es gibt gute und schlechte Geheimnisse, man muss schlechte Geheimnisse nicht für sich behalten, du hast ein Recht auf Unterstützung, das richtet sich an die Kinder. Das andere ist Sensibilisierung von Erwachsenen, denn wir können das nicht nur an den Kindern festmachen, die dann sozusagen für ihren eigenen Schutz sorgen sollen und auch dieses
verantwortlich sein sollen dann auch für
genau.
sich selbst schon. Ne?
Mhm. Ja, und auch dieses beliebte Motto, Nein sagen lernen, Kinder stärken, ist alles richtig, muss man alles machen. Aber wenn der eigene Vater das Kind sexuell missbraucht, dann ist das Kind kaum in der Lage, Nein zu sagen. Also, weil, ich sag mal, zwischen Erwachsenen und Kindern immer ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis besteht.
Ich würde gerne noch mal auf den Polizeipräsidenten von Münster kommen.
Ja.
Auch da gibt es ja schwere Fälle. Rainer Furth ist das, der Polizeipräsident.
Mhm.
Und der sagt, Ermittler kämen oft nur über IP-Adressen auf Spuren, viel zu selten über aufmerksame Menschen. Liegt es wirklich an der Aufmerksamkeit oder vielleicht auch an der Angst, etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, falsch zu machen, wenn man eben einen Verdacht hat?
Also in Bezug, ich sag jetzt mal, auf sexualisierte Gewalt, jetzt mal unabhängig von, im Internet sind wir ja eher bei dem ganzen Thema, wie gesagt, Missbrauchsdarstellung, Kinderpornografie. Also jetzt mal außerhalb nochmal dieser eher digitalen Form, mangelt es natürlich manchmal auch an Aufmerksamkeit von Bezugspersonen der Kinder. Ich selber erlebe das eher so, wenn Menschen im Internet unterwegs sind und auf Inhalte stoßen, von denen sie der Meinung sind, das ist nicht in Ordnung, dann versuchen sie das schon weiterzugeben, also auch manchmal an uns als Kinderschutzbund, aber wir sind ja nicht die Strafverfolgung, wir können den Sachen nicht nachgehen, also wichtig ist, diese Sachen dann unmittelbar der Polizei auch zuzuspielen und die Polizei recherchiert auch unabhängig sozusagen, aber ich meine, das Netz ist einfach weltweit aufgestellt, unheimlich weitläufig und deshalb ist es natürlich immer hilfreich, wenn man auf solche Dinge stößt im Internet, die dann auch weiterzugeben.
Welche Lücken sehen Sie denn eigentlich? Also wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel angucken, die Jugendämter, vielleicht auch die Gerichte, vielleicht fangen wir mal mit den Jugendämtern an. Geht es da im Endeffekt auch darum, dass es da zu wenig Personal gibt, um sich vernünftig kümmern zu können, um genauer hingucken zu können auch?
Also wir haben bei den Jugendämtern eine sehr unterschiedliche Lage. Also viele natürlich klagen ganz hohen Personalmangel. Also das ist sicherlich ein Problem. Die zweite Frage ist, sind die Leute, die dort arbeiten, alle tatsächlich auch qualifiziert zu dem Thema? Sind sie fortgebildet? Wissen sie überhaupt, die Zeichen zu erkennen? Also da gibt es aus meiner Sicht auch ein Manko.
Warum ist das so? Also woran liegt das? Liegt es einfach daran, dass die Leute gar keine Zeit haben für solche Fortbildungen? Oder, also ich meine, sie müssten ja ein Interesse daran haben, das zu machen.
Ja, also ich meine, wir hatten ja schon mal so eine Zeit Ende der 80er und in 90er Jahren, wo dieses Thema sexualisierte Gewalt sehr auch in die Öffentlichkeit geraten ist. Und danach gab es schon ich sag mal, auch auf politischer Ebene verschiedene Anstrengungen, doch nochmal anders Informationsmaterialien bereitzustellen. Also sicherlich auch unterschiedlich in den Bundesländern, aber einige haben da eine Menge gemacht. Sie haben sehr weiträumig Fortbildungen angeboten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist dann so in der Jahrtausendwende, hatte man gedacht, jetzt sind alle genug informiert und jetzt haben wir genug getan. Aber es wachsen ja immer wieder auch neue Leute nach und man muss natürlich auch dieses Fachwissen ja ein Stück frisch halten und aktuell halten.
Ich fasse das nochmal zusammen, was Sie am Anfang gesagt haben. Also generell, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie ja nicht dagegen, dass es eben ja eine Strafrechtsverschärfung gibt. Aber im Endeffekt hilft Ihnen das bei dem Punkt Prävention auch nicht weiter, oder?
Das ist richtig. Und wir haben nochmal, also man müsste sich das ganze Thema nochmal angucken, wie kindgerecht ist unsere Justiz eigentlich? Sind die Rahmenbedingungen überhaupt für kindliche Opfer oder kindliche Zeugen angemessen? Also da gibt es noch ganz viel Bedarf. Wir haben, und jetzt rede ich wirklich von Richter und Richterinnen im Strafbereich, aber eben auch im Familiengericht, die ja nicht fortgebildet zu den Themen sind. Also da fordern wir als Kinderschutzbund auch eine Fortbildungspflicht für diejenigen, die in diesem Bereich Rechtsprechung zu erledigen haben.
Da bringen Sie mich nochmal zurück in Richtung Münster. Das Jugendamt hat da 2015, 2016 Kontakt zur Familie eines Opfers gehabt, weil der soziale Vater pornografisches Material besessen hat und auch verbreitet hat. Und trotzdem hat das Familiengericht das Kind nicht aus der Familie genommen. Warum passiert das, beziehungsweise warum passiert das nicht? An welchen Stellen hakt das da?
Also ich sage jetzt mal im Fall Münster, soweit mir die Informationen vorliegen, hat das Jugendamt wirklich zugesehen, dann Kontakt zu halten, aufmerksam zu sein. Und das Familiengericht hat am Ende entschieden, dass nichts veranlasst werden muss. Und das ist nicht der erste Fall, wo Familiengerichte dann solche Entscheidungen treffen, die uns jetzt Kopfschütteln zurücklassen sozusagen. Was sie auch vermeiden, ist, dass sie zum Beispiel die betroffenen Kinder selber auch anhören. Und dazu haben eigentlich die Familiengerichte eine Pflicht. Eigentlich gehört in solche Verfahren auch ein sogenannter Verfahrensbeistand, der die Interessen der Kinder in besonderer Weise da vertreten soll. Und auch das sind Verpflichtungen der Familiengerichte, die aber augenscheinlich eben, zumindest in diesen jetzt bekannt gewordenen Fällen, da sind die Vorgaben einfach nicht eingehalten worden. Und man hat eben die Kinder selber ja viel zu wenig im Blick gehabt.
Frau Huxoll von Ann, vielen Dank fürs Gespräch und für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war der Tag heute am 11. Juni. Feedback und Meinungen sind willkommen und landen am besten bei dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns gerne morgen wieder. Danke fürs Dabeisein.